Ja, meine Predigt heute handelt von der Sicht Gottes für Gemeinde. Ich bin jetzt hier offiziell wieder seit gut fast vier Monate lang zuständig für uns hier in der Auferstehungsgemeinde und deshalb möchte ich ein bisschen mitteilen, wie ich Gottes Sicht für Gemeinde so sehe. Denn wichtig ist es, darüber Gedanken zu machen, wie Gott Gemeinde versteht. Was ist denn Gemeinde? Gott ist und bleibt der Baumeister. Er ist der Architekt. Er ist, von dem alles kommt und alles hinfließt. Und je besser wir in der Lage sind, Gott und seine Gedanken zu kennen, zu verstehen, wie er Gemeinde versteht, desto besser werden wir in der Lage sein, Gemeinde so zu bauen, wie Gott sie will. Nun, dabei können wir ruhig Fehler machen. Keine hier ist vollkommen oder perfekt. Grüne Bibeln, blaue Bücher, kein Problem, das passiert mir auch. Wir brauchen nicht eine Perfektion am Tag zu legen. Was wir allerdings brauchen, ist eine Art Brennen für Jesus. Eine Begeisterung für seinen Anliegen in unserem Herzen. Nun, die Grundlage muss klar sein. Häufig, wenn man ein Haus baut, es gibt ein Fundament. Habt ihr gewusst, dass es oft ein Fundament unter dem Fundament gibt? Genau. Also wenn man einmal zu einer Baustelle hinkommt, wo gebaut wird, meistens sieht man, wie sie eine Grundplatte gießen. Bevor sie diese Grundplatte gießen, meistens wird gegraben und da gibt es so eine gewisse Tiefenfundament. Wenn man sich das so vor Augen führt, dann darf man sagen, wie Paulus auch gesagt hat in 1. Korinther 3, dass einen anderen Grund niemand legen kann, außer dem, welcher schon gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Jesus Christus ist das, auf dem alles baut. Vielleicht habt ihr schon gesehen, dass man Pfeile in den Boden rammt, um dann darauf die Platte zu bauen, weil es einen Halt geben muss. Das ist unser Christus, auf dem alles andere aufgebaut ist. Und die Bibel benutzt sehr viele verschiedene Bilder, um die Gemeinde uns nahe zu bringen. Denn Gottes Gemeinde ist ein Geheimnis. Die Propheten im Alten Testament hat die Gemeinde als solches gar nicht erkannt. Nun denken wir einmal ganz kurz darüber nach. Eine Synagoge. Wer war schon in einer Synagoge drin? 2, 3, 4 Leute. Sehr schön. Und habt ihr schon teilgenommen am Gottesdienst dort? Sehr gut, eine Person wenigstens. Es gibt eigentlich nicht öffentliche Gottesdienste. Man muss Jude sein, um daran teilzunehmen. Die Juden aus Synagogen haben kein Interesse daran, ihre Gemeinde zu vergrößern. Die sind nicht missionarisch, die sind nicht evangelistisch, die gehen nicht raus und bekehren die Leute. Die sind unter sich und das ist gut so, sagen sie. Allerdings, wir als Christen haben von Jesus einen Auftrag bekommen. Einen Auftrag, hinauszugehen in dieser Welt, Menschenfischer zu sein, unsere Umgebung positiv wie Licht oder Salz zu prägen. Und Gott hat uns beauftragt, dass es auf der ganzen Welt wie ein Geflecht, wie ein Netz gemein geben sollte, um die Menschen für ihn zu gewinnen. Dieser Herrschaft Jesu, dieses Reich Gottes, was sich mehr und mehr ausbreitet durch seine Gemeinden, ist ein klarer Auftrag von Jesus. Jesus sagte, wir sollten Gemeinde bauen und Gemeinde soll entstehen. Und dieses Geheimnis haben die Leute im Alten Testament gar nicht geahnt. Die haben gedacht, der Messias würde kommen und das Reich Gottes würde sich sofort ausbreiten, aber nicht peu à peu wie jetzt. Nun, Paulus in seinen Briefen behandelte und beleuchtete verschiedene Aspekte der Gemeinde Jesu. Und dabei ist ganz klar zu stellen, dass Paulus immer wieder spricht von Gemeinde, wenn er verschiedene Bilder benutzt. Zum Beispiel, er benutzt diesen Bild von einem Bau, die Gemeinde aus Bau. Nun, was passiert auf einem Bau? Da wird gearbeitet, nicht wahr? Da wird gedient. Die Gemeinde wird auch dargestellt als Familie. Was passiert in einer Familie? Da ist eine feste Zugehörigkeit, klar. Verbindliches Leben. Die Gemeinde wird auch als Leib, als Körper dargestellt. Gaben, Vielfalt, jedoch Einheit. Die Gemeinde wird als Brief Christi dargestellt. Ein Lebensstil der Evangelisation. Jeder kann lesen. Die Gemeinde wird auch als Ackerwerk, als Feld dargestellt. Und da ist eine Vision von Gott, dass Menschen hineingekommen werden, dass die Ernte reif ist und dass Menschen zu Jesus finden. Wir als Gemeinde werden königlich, heiliges Priestervolk genannt. Und da haben wir einen Lebensstil der Freigebigkeit. Die Gemeinde wird auch als Tempel bezeichnet, der Ort der Anbetung. Und auch die Gemeinde wird als Braut bezeichnet, Gemeinschaft miteinander. Nun, keine Ahnung, ich werde nicht alle diese Punkte heute beleuchten, aber drei davon möchte ich gerne uns ein bisschen näher bringen. Ich möchte anfangen damit, dieser Gedanke, die Gemeinde als Bau. Das heißt, eine Gesinnung des Dienens. 1. Korinther 3, Vers 9 sagt, denn Gottes Mitarbeiter sind wir, ja, Gottes Bau seid ihr. Gemeinde ist Bau. Die Gemeinde ist damit ständig in einem Prozess des Wachstums, des Ausbesserns, des Aufbaus und so weiter, vielleicht sogar Zerfall. Gott möchte gerne, dass wir wachsen. Meine theologische Ausbildung habe ich bei einer Ausbildungsstätte der Pfingstlern absolviert. Es heißt Berühr, von einer Stadt, was man auch in der Apostelgeschichte findet. Bärröhre. Und wir haben es immer Bauröhre genannt, weil es wurde nur gebaut. Seit über 40 Jahren ist es dann dort und seit 40 Jahren wird ständig ausgebaut, verbessert oder wie auch immer. Und das ist manchmal, wie auch die Gemeinde ist. Ständig wird darauf gebaut. Psalm 118 sagt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, wird aus Eckstein jetzt bezeichnet. Dieser Baustein ist nichts anderes als Jesus Christus. Apostelgeschichte 4, 1. Petrus 2 greift dieser Gedanke auf. Denn ein Eckstein ist im Baugewerbe immer der Stein, an dem sich alles andere ausrichtet. Egal, ob es denn plan und eben ist, ob es rechteckig ist, anhand von diesem Stein wird alles andere denn dort aufgebaut. Epheser 2, Vers 2 sagt Folgendes. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst Eckstein ist. In ihm, zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit auferbaut, zu einer Behausung Gottes im Geist. Grundlage wie die Platte in einem Haus sind die Apostel und Propheten. Das Wort haben wir von dem auch im Neuen Testament. Und darunter oder darauf ist dieser Eckstein, auf dem alles andere sich richtet, Jesus Christus. Und wir kommen dazu. Wir wachsen hinein. Und wir tragen und wir werden getragen. Und das kommt zusammen zu einem heiligen Tempel, in dem wir erleben, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Denn das soll aufgebaut werden zur Behausung Gottes im Geist. Also diese Mauer sind eigentlich gesehen unwichtig. Wir sind Gemeinde. Egal, ob man sich hier trifft oder oben trifft oder in mein Haus trifft, da, wo wir zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, da entsteht Gemeinde Jesu Christi. Grundlage bleibt und ist Jesus Christi. Obendrauf kommt die Lehre der Apostel und Propheten. Und damit baut die Gemeinde sich weiter auf. Die Evangelisten, die Lehrer, die Hirten, die Ältesten, die Diakonen, die Mitarbeiter, die Hauskreisleiter, die Mitglieder der Gemeinde, die Freunde der Gemeinde. Und eigentlich ist das, was Jesus möchte, ist eine Bereitschaft. Eine Bereitschaft, abzusteigen. Wenn man ein Haus so vorstellt, der mehrere Stockwerke hat, dann bitte stell es mal so vor, dass ganz oben die Leute reinkommen. Das sind die Gäste, das sind die Menschen, die ab und zu mal hier sind, das sind die zwei, die wir beim Starterkurs jetzt haben. Die fühlen sich dieser Gemeinde noch nicht zugehörig. Aber sie sind schon hier und hören von Jesus. Das Beste, was uns passieren kann, ist, dass sie sich bekehren und sagen, ja, ich liebe Jesus. Ich gebe ihm diesen Weg und ich möchte irgendwie dazugehören. Wenn Freunde Gemeinde, vielleicht sogar Mitglied dieser Gemeinde. Aber was passiert als Mitglied einer Gemeinde? Man hat natürlich Rechten und man hat, sage ich mal, Pflichten. Das heißt, man arbeitet mit. Die Gaben, die Gott einem gegeben hat, dürfen wir einsetzen. Also eine Sache möchte ich einfach heute sagen. Ich fand es sehr, sehr schön, wenn ich überlege, wie viele Leute schon hier vorne standen und daran sich beteiligt haben im Gottesdienst. Wir haben 1, 2, 3, 4 verschiedene Personen. In manche große Freikirchen mit 200 Leuten stehen nicht 4 Personen hier vorne. 5, Begrüßung, Kaffee. Wer sich überall integriert hat und eingebracht hat, das ist schon stark. Natürlich kann das ein bisschen zu viel werden in einer kleinen Gemeinde, weil man alles versucht irgendwie zu machen. Aber man bringt sich ein. Und das ist, was auch Gemeinde bedeutet. Man trägt und man wird auch mitgetragen. Genau wie ein Backstein in einer Mauer, die Steine darüber trägt und getragen wird von die darunter. Genauso auch wir sind eingebunden im Leib Christi hier. Und deshalb ist die Frage, Herr, bin ich bereit zu tragen? Bin ich bereit abzusteigen? In dieser Welt, wenn wir groß sein wollen, müssen wir nach oben uns arbeiten. Aber wir wissen schon lange, dass bei Jesus vieles auf den Kopf gestellt ist. Wer der Beste, der Größte, der Tollste sein will, sagt Jesus, sei Diener alle. Wo und wie können wir dienen, Herr? Wenn wir Verantwortung im Reich Gottes tragen wollen, so bedeutet es tatsächlich tragen. Wir müssen bereit sein, eine Stufe nach unten zu rutschen. Und übrigens, Baustelle hat immer was Provisorisches an sich. Auch das kommt in der Gemeinde Jesu Christi stark zum Ausdruck. Wir haben in Lübeck vor 2 Jahren angefangen zu bauen und vor 1 Jahr waren wir mehr oder weniger fertig mit unserem Neubau. Wir haben ein Haus gekauft und das vollkommen entkernt und wieder neu alles reingebaut. Und der Architekt vom Anfang an wusste, wie es auszusehen hat. Wir haben mit ihm das abgesprochen und so weiter. Und der Architekt hat es natürlich der Bauherr vor Ort weitergegeben, der ein ziemlich gutes auch Auge dafür hat, für wie es sein sollte. Nun, der Bauherr vor Ort hat mit uns Menschen, die nicht unbedingt immer sehr begabt waren, arbeiten dürfen und müssen. Und er hat uns das häufig gezeigt, wie man das zu machen hat. Und dann kamen wir hin und wir haben es leider häufig gemacht, wie wir wollten. Und dann mussten wir es zweites Mal machen, richtig. Und manchmal ist es in der Gemeinde genauso. Jesus, der Architekt, der Bauherr, weiß genau, wie es in seiner Gemeinde auszusehen hat. Und häufig wissen auch die anderen Leute, ich sage einmal mal die Pastoren, wie es so auszusehen hätte, Ältesten. Aber sobald die Leute, die die Arbeit machen, die Anweisung bekommen, manchmal vergisst man das. Und man macht es sowieso, wie man das so will. Und da geschieht einiges, dass es nicht so geworden ist, wie Jesus das wollte. Auf meiner Baustelle, wo ich mal war, einmal ging es folgendermaßen. Der Architekt wusste, wie es so sein sollte, der Bauingenieur wusste es und der Statiker hat gesagt, jo, ging weiter zum Bauherr, ging weiter zum Meister, ging weiter zum Geselle und der Mann, der die Arbeit gemacht hat, war der Hilfszulanger. Naja, und durch alle verschiedenen Münde und Hände, das kam manchmal nicht ganz so an, wie es sein sollte. Und auch in der Gemeinde ist es leider manchmal so. Wenn wir bauen wollen, dann müssen wir auch lernen, hinzuhören. Dann müssen wir lernen, die Pläne, die Gott uns gegeben hat, zu lesen. Dann müssen wir dafür sorgen, dass die richtigen Leute mit dem richtigen Material an der richtigen Ort sind, zur richtigen Zeit. Und das bedeutet viel Weisheit von Gott. Sind wir bereit, überhaupt zu dienen? Jesus selbst kam, um zu dienen. Matthäus 20, Vers 28. Er wollte nicht bedient werden, sondern sein Wunsch über sein ganzes Leben bestand darin, dienen zu wollen. Deshalb war er bereit, Gottes Wille auch auszuführen. Und gleichzeitig fordert er uns auch heraus. Sind wir hier, um zu dienen, oder sind wir hier, um zu nehmen? Sind wir bereit, Jesus' Beispiel zu folgen? Oder sagen wir, ich möchte konsumieren? Als ich ganz frisch bekehrt war, da war ich 16, 17 vielleicht gerade eben, da war ich in der Sonntagsschule. Sogar wir Jugendliche durften damals zur Sonntagsschule hin, vor dem Gottesdienst. Und da hat mein Sonntagsschullehrerin, genau, Lehrerin war es damals, gesagt, schaut euch mal diese Karte von Israel an. Und wir haben zwei blaue Flecken gehabt, zwei Seen. Sie sagte, was sieht ihr denn da? Und ich sage, ja, zweimal Wasser, denke ich mal. Sie sagt, ja, weißt du, wie das oben heißt und wie das unten heißt? Ich habe gesagt, keine Ahnung. Sie sagt, oben heißt See Genezareth. Ein wunderschöner Ort, war sie schon mal da. Grün, nett, richtig schön, wunderbar. Und sie sagte, was ist das da unten? Ich sagte, weiß ich immer noch nicht. Sagt, das ist das Tote Meer. Da fließt das Wasser rein, es kann nicht wieder rausfließen und es verdampft da und es ist salzhaltig und alles, was da ist, ist tot. Sie sagte, genau so ist es mit dem geistlichen Leben. Oben fließt das Wasser rein und es fließt woanders wieder raus. Das heißt, du hörst was und gibst weiter. Da wirst du frisch und lebendig bleiben. Wenn du allerdings nur konsumierst und aufnimmst, ohne weiterzugeben, wirst du wie das Tote Meer stinkend sein. Puh, dachte ich. Aber wenn sie es sagt und wenn es biblisch ist, warum nicht, dachte ich damals. Aber ich denke, das ist auch für uns heute noch vielleicht von Hilfe. Wo gebe ich weiter? Ich lese aus Römer 12 einige Verse. Römer 12 ab Vers 1. Wenn ich da hinkomme. Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Wir bekommen von Gott seine Liebe, seine Gnade, seine Vergebung, seine Güte. Und wie schenken wir ihm das zurück? Indem wir dienen. Vers 2, passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was Gott gefällt. Was ist ein vernünftiger Gottesdienst? Die Verwandlung unseres Sinnes, die Veränderung von unseren Gedanken, dass wir uns mehr und mehr vom Wort Gottes prägen lassen. Nun, unsere menschliche Veranlagung geht in eine vollkommen andere Richtung. Wir wollen uns bedienen lassen. Stell mal vor, ich würde euch einladen, ein Wochenende in ein 4-Sterne-Hotel zu verbringen. Einige von uns würden sagen, oh, das ist nett, danke schön. Aber dann würde ich sagen, ja, ist kein Problem. Denn du musst aufräumen, du musst kochen, du musst sauber machen, du musst alles selbst machen. Aber dann sagt er, wieso 4 Sterne? Wenn wir Geld für etwas ausgeben, erwarten wir ein gewisses Luxus. Und Luxus heißt meistens, dass wir es nicht tun müssen. Wir neigen dazu, uns etwas wie das zu gönnen. Ich sage euch, im Reich Gottes gibt es nicht unbedingt 4-Sterne-Hotels. Wir sind dazu beauftragt, selbst auch anzupacken und vielleicht sogar für den anderen mit anzupacken. Und das ist eine Veränderung unserer Gedanken. Jesus war nicht gekommen, um gedient zu werden, sondern um selbst zu dienen. Der zweite Punkt: Gemeinde sollte auch Familie sein. Verbindliches Leben, wie auch in der neutestamentlichen Gemeinde. 2. Korinther 6, Vers 18 sagt, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Gemeinde ist Familie, Familie Gottes. Ich sage das immer wieder, Freunde kann man aussuchen, Familie nicht. Also ich kann Leute aussuchen, mit denen ich gerne Zeit verbringe, und dann habe ich doch meine Familie. Ab und zu verbringe ich auch damit denen gerne Zeit. Aber die kann ich nicht aussuchen, die habe ich schon. Ist egal, ob es meine Brüder oder meine Schwester sind, ob es meine Mutter oder meine Stiefvater oder wer auch immer das in meinem Leben ist. Das sind Leute, die gesetzt sind, mit denen ich lernen darf, klarzukommen. Und Überraschung, die Gemeinde ist Familie. Die können wir nicht aussuchen. Wir werden lernen, miteinander auch klarzukommen. Und da werden wir uns ab und zu mal anreiben und anecken. Und da werden wir viel Vergebung aussprechen können. Und wir werden lernen, besser miteinander umzugehen. Das ist Familie Gottes. Familie Gottes ist der Ort, wo wir gemeinsam einen gewissen Weg gehen. In den ersten Johannesbrief, Kapitel 2, ist eine wunderbare Auflistung von den Entwicklungsstadien von einer Familie. Da hat man dann Babys, die nichts Besseres wissen, als alles im Mund reinzustecken. Die brauchen Hilfe und Ermahnung und Schutz. Wir haben dann weitere, die junge Teenies im Glauben, die glauben, alles zu können, aber dennoch das nicht wissen, wie es so geht. Danach haben wir die starken Männer. Also ich bezeichne mich momentan in meinem Leben in diese Richtung. Gestern saß ich mit meiner Frau am See und sie sagte, du, Mensch, dieses Jahr wirst du 42 und ist das nicht ein bisschen alt schon? Sie wird nächstes Jahr 40, ja? Also, und ich sagte, nein. Also als ich 30 war, habe ich eine kleine Krise gehabt, weil da war ich nicht mehr jung. Und ich werde bestimmt mit 50 wieder eine Krise haben, weil ich dann da schon in Richtung alt werde. Aber dazwischen habe ich gesagt, das sind 20 gute Jahre. Also da bin ich fit, da habe ich meine Kraft, da viel Erfahrung schon gesammelt und so weiter. Gutes Alter, finde ich. Und ich glaube auch, dass da sehr viele Menschen im Glauben sind, die sagen, ja, ich will mit auch anpacken. Aber dann gibt es laut 1. Johannes 2 die etwas ältere Geschwister, die nicht mehr diese Kraft haben, aber sehr weise sind, viel Erfahrung haben. Auf denen sollen wir hören. Auf die Babys im Glauben müssen wir schützen und unterrichten. Auf die jungen Männer und Frauen im Glauben, da müssen wir ein paar Grenzen setzen und ein bisschen Unterstützung geben. Und die, die stark sind im Glauben, dürfen wir Freiräume bieten, dass sie wirklich was anpacken können. Und die, die älter sind, die müssen wir Verhör schaffen, sodass sie uns als Gemeinde auch helfen können. So ist das in einer richtig Großfamilie, nicht wahr? Jeder hat so seinen Platz. Jeder darf sich so einbringen. Aber das Interessante ist in der Familie, die Zugehörigkeit ist glasklar geregelt. In einer Familie weiß man, ob man dazugehört oder nicht. Wie sieht's aus in der Gemeinde? Weiß ich, dass ich dazugehöre? Habe ich diese Klarheit, ja, hier ist meine Gemeinde? Oder bin ich auf meiner Skala von oben lose Bekannte der Gemeinde, Freunde, Mitglied, Mitarbeiter und so weiter? Bin ich irgendwo dazwischen? Man kann das klären. Man kann sagen, jo, dazu gehöre ich. Und das ist eine gute Sache. Und dann bringt man sich ein. Denn Familie kennt Verbindlichkeit. Unsere Gesellschaft ist so stark geprägt vom Individualismus. Jeder macht das, was er will. Das Schlagwort unserer Zeit ist immer noch Selbstverwirklichung. Oder das Leben nach dem Lustprinzip. Wir spüren das in den verschiedenen Gemeinden. Egal, wo wir hinkommen. Überall merken wir, dass die Leute nicht mehr so verbindlich sind, wie sie mal waren. Aber das muss nicht so sein. Man kann einfach zum Telefon greifen und sagen, oh, ich kann heute nicht, tut mir leid. Ich wünsche euch trotzdem Gottes Segen. Man kann sich abmelden, wenn man verbindlich irgendwo dazugehöre. Die Gemeinde muss sich auf die Kultur, die sich umgibt, einstellen. Denn sie ist in dieser Welt, aber lange noch nicht von dieser Welt, wie Jesus sagte. Deshalb ist es wichtig, dass die Verpackung, wie wir vielleicht etwas weiter sagen, sich ändert. Aber lange noch nicht, was wir sagen. Es geht weiterhin um Gnade, um Vergebung, um Versöhnung durch Jesus Christus. Es ist wichtig, dass wir im Klaren sind, dass wir dazugehören. Und es ist wichtig, dass wir wissen, dass wir zu der Familie Gottes gehören. Apostelgeschichte 2, 3000 Menschen wurden beim Pfingsten hinzugetan. Voraussetzung, Aufnahme des Wortes und die Taufe. Auch die erste Gemeinde hatten klar ihre Beschäftigungsschwerpunkte. Die haben zusammen gebetet. Die haben zusammen Abendmahl gefeiert. Die haben Gemeinschaft miteinander gehabt. Die Lehre Apostel gehört. Und anbetet, Anbetung. Wenn wir diese 5 Punkte in unserer Gemeinde erleben, dann können wir sagen, jo, wir sind im Einklang mit dem im Neuen Testament. Haben wir Anbetung, haben wir Lehre, haben wir Gemeinschaft, erleben wir Abendmahl, beten wir zusammen. Das sollten die Kernpunkte unserer Gemeinde sein. Auch die erste Gemeinde hatte klare Beziehungen zueinander. Die Bibel sagt, die waren ein Herz und eine Seele, da herrschte Einmütigkeit, trotz Vielfältigkeit. Und die Gemeinde war von Verbindlichkeit zueinander geprägt. Keiner von ihnen war bedürftig. Ein Ausgleich wurde geschaffen. Es wurde denen geholfen. Auch eine klare Verantwortlichkeit wurde wahrgenommen. Als Petrus das erste Mal in diesen Heidenhaus ging vom Cornelius in Apostelgeschichte 10, musste er gleich ein Kapitel später sich zur Rechenschaft ziehen. Was hast du denn da gemacht? Es wird nachher berichtet, aus Beweis, dass ich im Auftrag Gottes gehandelt habe, ist der Heilige Geist heruntergekommen, die Finger an den Zungen zu sprechen. Was verbietet uns, sie auch noch zu taufen? Aber da war eine Rechenschaft wichtig, eine Leitung und Verantwortung gegenüber einander. Zum Schluss möchte ich uns helfen, einfach mal die Frage zu stellen, was ist für mich Gemeinde? Ist das der Ort, in dem ich eine brennende Liebe zu Jesus erfahre und auch, dass es ein Fakt wird? Ist das ein Ort, wo ich persönliche Hingabe im Gebet und auch im Studium des Wortes erlebe? Ist das ein Ort, wo ich Hilfe bekomme, Gott als lebendiger Bestandteil in meinem Alltag, in meinem Haushalt zu leben und erleben? Ist das der Ort, in dem ich mich einbringen darf, in eine Bereitschaft zu Gehorsam Jesus gegenüber? Ist Gemeinde der Ort, in dem ich lerne, eine Offenheit in der Beziehung zueinander und miteinander zu pflegen? Ist Gemeinde der Ort, in dem ich die Offenheit für das Wirken des Heiligen Geistes habe und erwarte, dass Gott was tut? Ist Gemeinde der Ort, wo ich Vergebung empfangen kann, wo ich Sünde bekennen darf und wo ich Wiederherstellung erlebe? Hilft mir die Gemeinde, eine klare geistliche Priorität in meinem Leben zu haben? Und ist das der Ort, in dem ich herausgefordert werde, meinen Gedanken verändern zu lassen? Ist das der Ort, in dem Veränderungen vorangebracht werden, mein Leben, sodass ich Christus ähnlicher bin? Ich möchte mit uns beten. Jesus, von ganzem Herzen sage ich dir Dank für Gemeinde. Danke auch für diese Gemeinde hier und danke für deinen Plan. Ich möchte bitten, Jesus, dass du aus dem Bisschen, was wir sind, mehr machst. Ich möchte bitten, Herr, dass das, was du uns anvertraut hast, dass wir es hineinbringen können und dass wir Großes von dir erwarten, denn du bist der Herr. Danke, Jesus. Amen.